Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Denn mein Co-Host Dome hat sich ganz genau 9 Teams aus der zweiten Liga herausgepickt, analysiert dort, was lief gut, was lief nicht so gut, was könnte also noch verbessert werden und gibt uns einen kleinen Einblick über seinen aktuellen Blick auf diese zweite Fußball-Bundesliga. Deswegen, ich rede nicht lange herum, sondern wir starten mit dem Intro und dann übernimmst du, Dome. Also, Musik ab bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Die aktuelle Saison von Jan Regensburg, die sich auf Platz 18 in der zweiten Bundesliga befinden, zeigt eine schwierige Lage mit einigen positiven, aber auch problematischen Aspekten. Fange ich erstmal damit an, was bisher ganz so gut lief, finde ich. Also zum Beispiel die Stabilität in der Defensive wurde ab dem 7. Spieltag gestärkt. Da muss man erstmal gucken, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich finde zum Beispiel bei dem Spiel gegen Kaiserslautern hat man es schon mal gemerkt, da hat zumindest 0-0 gespielt. Gut, gegen Hamburg haben sie dann 5 Gegentore kassiert. Aber ich fand trotzdem, das war in sich eine gute Überlegung von Joe Ennox. Und trotz der schwachen Gesamtleistung, finde ich, hat die Umstellung von einer Vierer auf eine Dreierkette schon geholfen, Defensive zu stabilisieren. Ich finde, diese taktische Veränderung hat dem Team in einigen Spielen mehr Struktur verliehen, was halt zu geringeren Gegentoren, zumindest bei dem Kaiserslautern-Spiel, oder geringeren Torchancen für den Gegner führte. Was ich auch bei Regensburg gut finde, ist der Teamgeist und die Einsatzbereitschaft. Also auch wenn die Ergebnisse oft nicht stimmen auf Seiten von Regensburg, wurde der Kampfgeist des Teams in mehreren Spielen schon hervorgehoben. Und ich finde, das sieht man halt auch, dass sie sich jedes Mal auch motivieren, wenn mal was passieren sollte. Was halt bisher nicht so gut ist, das muss man leider so sagen, sind halt die Ergebnisse und die Tabellensituation. Denn Regensburg liegt, wie gesagt, auf dem aktuell letzten Tabellenplatz. Bedeutet der direkte Abstieg zurück in Liga 3. Der Hauptgrund dafür sind halt die fehlenden Siege und die häufige Anfälligkeit für Gegentore. Was halt auch an der schwachen Offensive von Regensburg liegt. Die Offensivleistung lässt halt zu wünschen übrig. Trotz einzelner Lichtblicke in den Spielen gibt es oft Probleme, Chancen zu kreieren und diese dann auch effektiv zu nutzen. Was man halt auch daran sieht, dass Regensburg nach 8 Spieltagen erst ein Tor geschossen hat. Und das ist definitiv zu wenig, wenn man bedenkt, dass manche Teams mittlerweile über 10 Tore geschossen haben. Deswegen, dann halt die besagte Umstellung auf eine Dreierkette. Ich finde, Trainer Joe Ennox hat taktisch auf eine Dreierkette halt umgestellt und dadurch damit die Defensivprobleme anzugehen. Diese Veränderung hat das Team zumindest in 2 Spielen bisher bis auf das Hamburg-Spiel stabiler gemacht. Aber es fehlt halt nach wie vor eine konstante Leistung auf dem Spielfeld. Und das dann halt auch von der vielleicht stärkeren Defensive, die man vielleicht nach der Länderspielpause sehen sollte, sollte Joe Ennox bei einer Dreierkette bleiben, muss man es dann halt auch in eine Offensive umwandeln. Kommen wir als nächstes zu SV Darmstadt 98, meinem Herzensverein, welcher sich allerdings gerade in einer schwierigen Situation befinden. Sie sind nämlich gerade 16. in der zweiten Liga, bedeutet Relegationsplatz. Die Saison war bisher gemischt mit einigen positiven Aspekten, aber auch deutlich Problem. Gehen wir erstmal auf die positiven Aspekte ein. Einer davon ist ganz klar Isaac Littberg, der Stürmer von Darmstadt. Er ist einer ihrer Schlüsselspieler und sticht besonders hervor und hat bereits auch 6 Tore erzielt und ist damit hinter Robert Glatze zweitbester Torschütze der Liga, zusammen mit Moussa Silla von Schalke 04. Er hat unter anderem auch einen Hattrick im dramatischen 5-3-Spiel gegen Schalke erzielt. Und seine Leistungen haben Darmstadt in den letzten Spielen auf jeden Fall wettbewerbsfähiger gemacht und gehalten und kann auch ein wichtiger Faktor werden im Sturm. Was auch noch ist, ist der Kampfgeist, denn trotz der nicht so positiven Platzierung in der Tabelle zeigt sich die Mannschaft widerstandsfähig, wie zum Beispiel im kürzlichen 3-3 gegen Karlsruhe, wo sie sich zweimal nach Rückständen zurückkämpfte und ja sogar in Führung ging, dann allerdings das dritte Tor von Karlsruhe hinnehmen musste. Ja, deswegen, da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten, aber das ist zumindest auch gut und auch privat läuft es eigentlich ganz gut. Die Spieler verstehen sich alle untereinander, also zumindest hat man jetzt intern noch nichts Näheres von irgendwelchen Sachen gehört. Was allerdings nicht so gut ist, ja, und das sind halt die Defensivprobleme. Die Abwehr zeigt sich halt inkonstant und hat halt in den 8 Spielen bisher bereits 19 Gegentore kassiert. Das ist zusammen mit Regensburg und Schalke 04 die schlechteste Abwehr, denn alle drei Mannschaften haben bereits 19 Gegentore nach 8 Spielen kassiert. Ja, unter anderem halt die 3 Gegentore gegen Karlsruhe und die 4 Gegentore gegen Elversberg, was ja dann auch das Aus für Thorsten Lieberknecht bedeutete, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja, denn wie gesagt, die herbe 0-4-Niederlage war bisher die höchste Niederlage in der Saison. Und ja, dazu kommt auch noch, dass Darmstadt Führungen nicht halten kann. Darmstadt hat halt häufig Führungen aus der Hand gegeben und dadurch auch viele Punkte verloren. Wie halt zum Beispiel gegen Karlsruhe, wo man dann nach 2 Rückständen 3-2 führte, am Ende 3-3 spielte. Ja, oder anderem auch gegen Magdeburg führte, am Ende 2-1 verloren hatte. Oder gegen Paderborn 1-0 führte und am Ende sogar 3-1 verloren hat. Also, ja, Darmstadt kann scheinbar mit Rückständen besser umgehen als mit Führungen. Sollte aber man allerdings nicht wiederholen, häufig. Ja, wie gesagt, was ist noch so passiert nach den 8 Spieltagen bisher? Unter anderem Florian Kohfeldt wurde neuer Trainer bei Darmstadt 98, nachdem Lieberknecht nach der 0-4-Niederlage in Elversberg selbst den Stuhl geräumt hat, den Platz freigemacht hat. Auch immer noch eine große Geste von Lieberknecht, der viel für Darmstadt getan hatte. Und ja, jetzt hat ja Florian Kohfeldt das Amt übernommen. Und es gibt schon einige Verbesserungen. Allerdings sieht man auch, dass das Team noch Zeit benötigt, um sich an das neue System zu gewöhnen von Florian Kohfeldt. Lieberknecht vorher ja mit einer Dreierkette im 3-4-1-2 häufig gespielt. Kohfeldt setzt jetzt mehr auf ein 4-4-2, vorher ein flaches 4-4-2, jetzt mit Raute im Mittelfeld, was auch gegen Karlsruhe ganz gut lief. Ja, da muss man jetzt noch abwarten, was die jetzt in der Länderspielpause so machen. Aber auch viele Verletzungen, mit denen Darmstadt zu kämpfen hat. Unter anderem der eigentliche Kapitän Fabian Holland, der in dieser Saison noch kein einziges Spiel gemacht hat. Der eigentlich Chef in der Abwehr und gelernter Linksverteidiger. Momentan ist ja Clemens Riehl Kapitän. Dazu kommen ja dann noch Paul Will und Matthias Bader, die ganze Saison höchstwahrscheinlich ausfallen werden. Da muss man jetzt natürlich auch noch gucken, wie man das macht. Darmstadt muss auf jeden Fall die Abwehr stabilisieren und den Kampfgeist in konstantere Ergebnisse umwandeln, um halt, so hart muss es sein, den Abstieg zu vermeiden. Denn momentan sieht es klar nach den letzten Ergebnissen unter Florian Kohfeldt unter anderem 5-3 gegen Schalke, nachdem man 0-3 zurücklag, sieht man ja schon, dass in der Mannschaft Kampfgeist drin steckt. Nur, wie gesagt, man muss auch lernen, vielleicht weniger Gegentore zu kassieren und auch mal Führungen in Siege umzumünzen. So, weiter geht's mit dem SSV Ulm, der momentan auf dem 14. Tabellenplatz steht. Sind ja letzte Saison in die zweite Liga aufgestiegen. Und ich finde bisher gut, dass Ulm sich ganz gut etabliert hat in der zweiten Liga, nachdem sie gerade erst, wie gesagt, aus der dritten Liga aufgestiegen sind. Ich finde, sie zeigen einen guten Kampfgeist und haben in mehreren Spielen respektable bis sehr gute Leistungen erbracht, vor allem gegen Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle. Jetzt haben sie ja vor der Länderspielpause 2-0 gegen Köln verloren, aber davor zum Beispiel gegen Elversberg gewonnen oder auch gegen Braunschweig 3-1. Also man sieht, sie können auf jeden Fall auch gegen gute Teams mithalten. Die Abwehrstruktur, finde ich, hat sich auch gut stabilisiert, insbesondere dank der erfahrenen Verteidiger Philipp Strompf und Niklas Kolbe, die für eine defensive Sicherheit sorgen und auch in einem 3-4-2-1-System gute Verteidiger sind, die auch mal sagen, wenn etwas nicht so gut lief, und man merkt auch durch ihre Körpersprache, dass sie doch einiges für die zweite Liga bringen. Bisher nicht so gut lief es halt in der Offensive, da hat Ulm Schwierigkeiten, konstant zu treffen. Wie gesagt, Spiele wie das 0-2 gegen Köln, wo sie auch ein Mann weniger waren, zeigen, dass die gegen stärkere Gegner allerdings Probleme haben, sich genug Torchancen zu erspielen. So hatten sie, wie gesagt, bei dem Spiel gegen Köln keine einzige Chance auf das gegnerische Tor, während Köln 8 hatte. Also 90 Minuten plus Nachspielzeit keinen einzigen Schuss auf das Tor von Köln gebracht. Und da sieht man halt, dass es in der Offensive teilweise noch ein bisschen hakt. Auch wenn man jetzt ein Testspiel gegen VfB Stuttgart unentschieden erspielen konnte, ein 1-1. Was auch nicht so gut ist, das Team lässt sich in den Schlussphasen von den gegnerischen Spielern zu oft unter Druck setzen, dadurch viele Fehlpässe und auch einige Gegentore. Also auch was die Drucksituation angeht, muss man sich stabilisieren. Was ich bei Ulm gut finde oder besonders finde, man merkt Thomas Wörle, den Trainer von SV Ulm, eine Taktikliebe an, die er immer an dem Gegner anpasst, um das Team halt wettbewerbsfähig zu halten. So wechselt Ulm je nach Gegner zwischen einer eher defensiveren Fünferkette und einem etwas offensiveren 3-4-2-1. Meist halt eine mit anfänglicher Dreierkette, die dann zu einer Fünferkette wird. Und halt mit dem Ball ein 3-4-2-1 und gegen den Ball hinten dann mit einer Fünferkette, wodurch man auch zu einigen Pressing- und Umschaltmomenten oder Konter kommen konnte, um halt auch zum Beispiel Gegner wie jetzt zum Beispiel Braunschweig oder Elversberg so unter Druck zu setzen. Kommen wir jetzt nächstes zum ersten FC Kaiserslautern, welcher sich momentan auf dem 12. Tabellenplatz befindet. Was ich bisher bei Kaiserslautern gut finde, sind die offensiven Momente. Das Team hat bisher 11 Tore erzielt und gezeigt, dass ihr Angriffspotenzial vorhanden ist, auch wenn es nicht immer ausreicht, um konstant zu gewinnen. Bemerkenswerte Leistungen finde ich zum Beispiel auch Hanslik oder Ache, welche wichtige Tore oder Vorlagen beigesteuert haben. Und zum Beispiel auch beim 2-2 Unentschieden gegen Kräuter Fürth, wo Kaiserslautern ja 0-2 hinten lag und am Ende noch 2-2 spielen konnte. Das sind gute Momente. Oder auch das 2-2 gegen den Hamburger SV, wo man 2-1 führte und am Ende dann noch sich 2-2 trennt, was natürlich aus der Sicht von Kaiserslautern schade war. Was allerdings nicht so gut ist, sind halt die Defensivprobleme. Das Team hat momentan 13 Gegentore kassiert, was halt zu einer negativen Tordifferenz von -2 führt. Und die defensiven Schwächen kann man halt dem Verein nicht absprechen. Sie haben halt dadurch halt momentan wichtige Punkte verloren, was sie halt trotzdem auf den 12. Tabellenplatz befördert. Denn auch zum Beispiel Spiele wie gegen Hertha BSC, was ja dann 3-4 endete für die Hertha, oder jetzt am letzten Spieltag, wo man 1-0 gegen Elversberg verloren hatte. Das sind dann halt Spiele, wo man am Ende dann halt wichtige Punkte liegen lässt. Und halt, wie gesagt, die Inkonstanz dementsprechend. Denn Kaiserslautern hat halt Schwierigkeiten, positive Ergebnisse aufeinander auch noch folgen zu lassen. Also nach dem Sieg kommt meistens dann kein Sieg hinterher, sondern ein Unentschieden oder halt eine Niederlage, was es dann halt natürlich für den Verein auch schwerer macht, mal konstant zu punkten. Was ich bei Kaiserslautern bemerkt habe oder was mir da aufgefallen ist, ist halt eine Spielerrotation und verschiedene Anpassungen. Der Kader wurde mehrmals bisher durchrotiert, um sich halt auch dem Gegner anzupassen und deren Spielsystem. Der Kader wurde auch nochmal verstärkt im Sommer, was man auch gemerkt hat. Dennoch müssen sie das Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung noch finden und verbessern. Denn wenn man so weitermacht und gegen wichtige Gegner halt keine Punkte holt, wie zum Beispiel auch gegen Regensburg, wo man nur 0-0 gespielt hat, dann wird das eine schwerere Saison. Kommen wir als nächstes zur Sportvereinigung Greuther Fürth, welche sich auf dem 10. Tabellenplatz befinden. Es ist bisher eine durchwachsene Leistung. Das Team hat einige Licht- und Schattenseiten erlebt. Was ich bei Fürth gut finde, ist, dass sie gute und starke Spiele zeigen, wie zum Beispiel im ersten Spieltag das 3-1 gegen Preußen Münster und auch das 2-2 gegen Kaiserslautern zeugte von guter Moral. Wo man ja, was ich bei Kaiserslautern schon erwähnt hatte, da lag man ja 2-0 hinten gegen Kaiserslautern und konnte am Ende noch 2-2 spielen. Und ein weiterer positiver Aspekt ist die Stabilität in der Offensive, wo Spieler wie Skribini halt wichtige Tore beisteuern und den Gegner immer wieder unter Druck setzen. Allerdings bei Fürth ist es nicht so gut, was die Konstanz angeht. Denn so konnte man in einigen Partien ansehen, dass die Mannschaft doch in Schwierigkeiten gerät. Besonders die Niederlage gegen Düsseldorf, wo man 1-2 verloren hatte, oder auch das enttäuschende 2-0 aus Fürther Sicht gegen Eintracht Braunschweig werfen Fragen zur Abwehrleistung und manchmal auch zur Offensive auf. Das Team hat zudem halt Probleme, Führung zu halten. Wie gesagt, eben bei dem Spiel gegen Kaiserslautern. Allerdings kann man auch durch gute Moral einen 2-0-Rückstand aufholen, wie man es gegen Magdeburg getan hat, wo man 2-0 hinten lag und am Ende selbst noch 2-2 spielte. Also auch Moral hat da die Mannschaft von Alexander Zorniger. Womit ich auch schon zur Besonderen komme, denn Alexander Zorniger legt diese Saison viel Wert auf Taktik oder noch mehr als letzte Saison, finde ich. Denn er hat Wechsel vorgenommen, um auf Taktdefizite zu reagieren. Er setzt vermehrt auf die Anpassung der defensiven Struktur, was man allerdings auch bei wechselnden Ergebnissen sieht. Ja, gut, und was man halt nicht vergessen darf, ist der kleine Streit zwischen Alexander Zorniger und Nahuel Neu, wo Zorniger ja nicht so zufrieden war mit der Leistung von Neu, allerdings sich dann nachher dann auch entschuldigt hatte und Neu ja bis dahin dann auch gute bis sehr gute Leistung gezeigt hatte, auch gut im Aufbauspiel ist und auch eine Konstante für die Förderverteidigung. Als nächstes kommt die SV Elversberg, welche sich momentan auf dem 8. Tabellenplatz befindet. Bei der SV Elversberg finde ich die defensive Stabilität sehr gut. Das zeugt auch von gerade mal 9 Gegentoren nach 8 Spielen. Die Mannschaft hat eine starke Abwehrleistung bisher gezeigt, was sich halt in einer vergleichsweise niedrigen Anzahl an Gegentoren niederschlägt. Wie gesagt, gerade mal 9 Gegentoren. Im bisherigen Saisonverlauf beträgt die Anzahl der erzielten Tore pro Spiel auch 1,75, womit man halt bei 14 Toren ist insgesamt bisher, was offensiv auch im Mittelfeld ist. Und ja, die Abwehr sich dadurch auch gut organisiert hat und man dementsprechend auch auf einem aus Sicht von SV Elversberg gutem 8. Tabellenplatz ist. Was auch gut ist, ist die Punktesammlung. In den letzten Spielen konnten wichtige Punkte gesammelt werden, insbesondere in Duellen mit direkten Konkurrenten, was die momentane Tabellenlage angeht, und sich die Mannschaft dadurch halt auch gut etablieren konnte. Unter anderem auch ein Sieg wie gegen Darmstadt, das 4-0, das sehr überzeugende 4-0, was aus Sicht von SV Elversberg sogar hätte höher ausfallen können, vielleicht sogar müssen. Ja, damit waren wir bei den guten Sachen. Die nicht so guten. Was mir bei der SV Elversberg auffällt, ist die Unbeständigkeit. Trotz einer soliden Defensivleistung und guten Offensive hat die Mannschaft allerdings Schwierigkeiten, ihre Leistung über mehrere Spiele hinweg konstant abzurufen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen halt eine Mischung aus Siegen, Unentschieden und Niederlagen und dementsprechend halt auch eher so im oberen Mittelfeld. Aber für die SV Elversberg ist das doch noch ganz gut. Die Torabschlüsse könnten mehr sein, denn es mangelt an der Effizienz im Offensivspiel, was sich in der Anzahl der Tore bemerkbar macht. Es sind halt zwar 14 Tore, aber wenn man die Trefferquote mehr nutzen würde und die Chancen, die man hat, besser nutzen würde, dann könnte man auch die Spiele höher gewinnen, zumindest mit mehr Toren. Und dementsprechend muss halt an der Trefferquote gearbeitet werden, die zwar immer mehr Richtung Elversberg ausschlug, aber man es dann hat vermissen lassen, das auch in Tore umzumünzen. Was mir bisher aufgefallen ist, ist die Umstellung der Spielstrategie. Die Mannschaft hat bisher in den 8 Spielen einige taktische Anpassungen mal vorgenommen, darunter auch Rotation von Spielern und Systemen, um die Leistung zu optimieren. Und dies könnte sich vielleicht auch auf der Suche nach mehr Effizienz jetzt während der Länderspielpause in den Angriff umsetzen. Muss man abwarten. Verletzung und Kaderrotation ist auch noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Mehrere Spieler waren halt verletzungsbedingt abwesend, was halt natürlich zu häufigen Änderungen in der Startelf geführt hatte. Und ich finde aber, diese Herausforderung hat die Dynamik und die Chemie im Team zwar beeinflusst, aber ich finde eher positiv beeinflusst als negativ beeinflusst, weil viele Teams bei vielen Verletzungen fallen eher nach hinten, Elversberg fällt eher nach vorne und nehmen das positiv auf und denken sich jetzt erst recht. Und ja, dementsprechend muss ich ehrlich gestehen, finde ich den 8. Tabellenplatz für die SV Elversberg überraschend, aber für die bisherigen Leistungen gut. Kommen wir als nächstes zu Hannover 96, welche sich momentan auf dem 6. Tabellenplatz befinden. Hannover 96 hat sich mit soliden Leistungen in die obere Tabellenhälfte gespielt und bisher auch etabliert. Besonders hervorzuheben ist die Defensivstärke der Mannschaft, denn Hannover 96 ist bisher die beste Defensive der zweiten Liga mit gerade mal 6 Gegentoren, was sehr stark ist nach 8 Spieltagen. Allerdings in der Offensive hapert es ein bisschen, dazu komme ich aber gleich noch. Und hervorzuheben ist bei Hannover 96 auch die Siege, die man einfahren konnte, auch wenn es zuletzt im Niedersachsen-Derby eine 2-0-Niederlage gab. Hatte man vorher aber gute Siege eingefahren, wie zum Beispiel das 1-0 gegen den Hamburger SV oder auch das 3-1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Jetzt auch in der Länderspielpause gab es ein Testspiel gegen den Aufsteiger FC St. Pauli, welches man mit 3-2 gewinnen konnte. Also auch das zeigt nochmal von der guten Moral, die da in der Mannschaft steckt. Kommen wir jetzt allerdings zu dem nicht so guten, denn trotz der positiven Ergebnisse gab es auch kritische Punkte, insbesondere seit in der Offensive, denn in einigen Spielen waren sie zu ungefährlich in der Offensive, was in den bisherigen Partien zu ja, wenigen Toren führte, manchmal aber halt auch zu torlosen Partien, wie zum Beispiel das 0-0 gegen Aufsteiger Preußen Münster, wo man sogar dank Ron-Robert Zieler im Tor das Spiel überhaupt noch 0-0 spielen konnte. Oder halt auch das erwähnte Niedersachsen-Derby, welches man jetzt mit 2-0 verloren hatte. Ja, da sieht man, in der Defensive ist es sehr gut. In der Offensive könnte es halt besser sein, Deswegen, in der Liga gab es halt eine Umstellung auf eine flexible Taktik, die es dem Trainerteam ermöglicht, je nach Gegner halt variabel zwischen verschiedenen Aufstellungen zu wechseln. Dafür hat Hannover 96 auch den Kader. Spieler wie der besagte Ron-Robert Zieler haben sich halt in den letzten Spielen als wichtige Stützen im Tor erwiesen, indem sie halt einige wichtige Paraden zeigte, indem er, also Ron-Robert Zieler, einige wichtige Paraden zeigte. Oder halt auch die Defensive gut stand. Man hat natürlich auch mit Heizenberg einen sehr erfahrenen Verteidiger. Dementsprechend kann der da auch nochmal einiges ändern. Insgesamt zeigt für mich Hannover 96 eine vielversprechende Saison mit viel Potenzial für weitere Erfolge. Wenn sie ihre Offensivprobleme in den Griff bekommen könnten sie vielleicht sogar nochmal weiter oben angreifen. Als nächstes folgt der Karlsruher SC, welcher sich auf dem vierten Tabellenplatz befindet. Der Karlsruher SC hatte einen starken Saisonstart bisher, denn in den ersten Spielen hat er sich gut bis sehr gut geschlagen und einen starken Punkteschnitt von 16 Punkten aus den ersten 8 Spielen, was sehr gut ist, wie gesagt, der vierte Tabellenplatz. Dies zeigt eine stabile Form und Teamleistung, denn auch in der Offensive ist der Karlsruher sehr gut. Mit 19 geschossenen Toren hat der Karlsruher SC eine der effektivsten und produktivsten Offensiven der Liga, um genau zu sein, die zweitbeste Offensive. Nur der erste FC Köln mit 20 Toren ist besser. Dies zeigt ein gutes Zusammenspiel und starke individuelle Leistungen, insbesondere wie zum Beispiel wie Spieler wie Budo, Zivatse oder Vanicek, die natürlich immer noch den Unterschied machen können, trotz einiger namhafter Abgänge im Sommer, das muss man dazu sagen. Der Karlsruher SC hat wichtige Spieler wie Paul Nebel oder Matanovic verloren und trotzdem vierter Tabellenplatz. Aber natürlich ist es, zwischen all den positiven gibt es auch negative Aspekte. Und das ist zum Beispiel die defensive Schwäche. Denn trotz der guten Offensive von 19 Toren hat der Karlsruher SC schon 14 Gegentore kassiert. Und dies könnte sich halt in den zukünftigen Spielen als kritisch erweisen, wenn man dies nicht verbessert. Denn wenn es natürlich Gegner sind, die das besser nutzen, dann könnte es da schwierig werden. Jetzt hätte man zum Beispiel mit den ersten FC Köln und den SV Darmstadt 98 zwei Gegner, die sich offensiv gut zeigen, sagt der erste FC Köln, die beste Offensive der Liga und Darmstadt unter Florian Kohfeldt offensiv stärker geworden. Und dementsprechend hatte man dann auch gegen Köln 4-4 gespielt und gegen Darmstadt 3-3. Da sieht man halt die gute Offensive, aber halt auch die schlechte Defensive. Jeweils 7 Tore geschossen, aber halt auch 7 Tore kassiert. Und das ist halt eine Inkonstanz in einigen Spielen. Während sie halt einige Spiele dominieren, gab es halt auch Spiele, Momente, in denen die Leistung nachließ, was halt zu Punkteverluste führte und gegen Darmstadt fast sogar eine Niederlage bedeutet hätte, weil Darmstadt ja dann sogar 3-2 in Führung ging. Und bei Köln konnte man in der Anfangsphase natürlich vom Glück reden, dass man da nicht komplett abgeschossen wurde. Ja, dementsprechend in diesen beiden Spielen auch nur 2 Punkte geholt. Was man aber sagen muss, was ich besonders finde, ist die positive Teamdynamik. Denn Trainer Christian Eichner hat eine gute Teamchemie entwickelt, die die Spieler motiviert, was sich halt auch dann in den dominierenden Spielen widerspiegelt. Ein Verletzungspech oder Verletzungsmanagement, wie ließ man denn? Das Team hat sich in der ersten Saisonhälfte gut geschlagen, ohne größere Verletzungen zu leiden, deswegen nicht Verletzungspech, sondern Verletzungsmanagement, was für die Teamzusammenstellung und die Leistung entscheidend ist. Denn es gibt halt Mannschaften wie zum Beispiel bei der SV Elversberg, die das positiv auffassen. Es gibt auch Mannschaften, die das negativ auffassen. Da muss man immer vorsichtig sein. Insgesamt hat der Karlsruher SC aber eine vielversprechende Saison bisher und es bleibt abzuwarten, ob sie ihre Leistungen stabilisieren können, um ihre Position in der oberen Tabellenhälfte zu halten. Die waren ja auch lange Zeit Erster und Zweiter, sind jetzt natürlich durch die 2 Unentschieden nach unten auf den vierten Tabellenplatz gefallen. Ja, bleibt abzuwarten. kommen wir jetzt nächstes zu der für mich Überraschungsmannschaft der ersten 8 Spieltage, nämlich den ersten FC Magdeburg. Diese haben nämlich einen erstaunlichen zweiten Tabellenplatz bisher belegt und aus den 8 Spielen 4 Siege und 4 Unentschieden. Wer jetzt rechnen kann, sieht, Magdeburg hat bisher noch keine einzige Niederlage erlitten und sind damit zusammen mit Paderborn die einzige Mannschaft, die noch unbesiegt sind. Was natürlich auch eine starke defensive Stabilität und Teamzusammenstellung zeigt. Denn aus 8 Spielen keine Niederlage zu erleiden, ist auf jeden Fall schon eine starke Leistung. Und auch die offensive Stärke ist nicht weniger erwähnenswert. Denn mit 17 erzielten Toren gehört Magdeburg zu den besten Offensivteams der Liga. Und man sieht, dass ihre Angreifer in guter Form sind und viele Chancen auch verwerten können. Auch der Ballbesitzfußball, der von Magdeburg gut bis sehr gut gespielt wird, zeigt das, denn sie haben einen Ballbesitz von durchschnittlich 57% und eine Passgenauigkeit von durchschnittlich 86%, was auf ein kontrolliertes Spiel hindeutet und sie in der Lage sind, die Kontrolle auch über das Spiel zu behalten, auch in den Auswärtsspielen. Daran sieht man, dass der Ballbesitzfußball, den Christian Tietz beim 1. FC Magdeburg etablieren wollte, gut funktioniert. Was allerdings bisher nicht so gut war, immer noch zweiter Tabellenplatz, von daher, ist allerdings die Unentschiedenphasen. Denn trotz dessen, dass sie immer noch ungeschlagen sind, haben sie halt auch 4 Unentschieden, was halt darauf hindeutet, dass sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, Spiele in klare Siege umzuwandeln. Denn klar, 8 aus 8 Spielen 4 Siege zu holen und 4 Unentschieden ist stark. Aber halt auch Hälfte Sieg, Hälfte Unentschieden. Vielleicht muss man da immer noch mal ein bisschen gucken. Es gibt dann nämlich noch eine defensive Verletzlichkeit, wenn man es so ausdrücken möchte. Denn klar, Magdeburg hat erst 9 Gegentore kassiert, was stark ist. Aber während sie halt offensiv stark sind, haben sie in der Defensive in einigen Spielen entweder zu leicht Gegentore kassiert, aus Magdeburger Sicht, oder den Gegner zu oft zu gefährlichen Situationen kommen lassen, die der Gegner dann halt nicht genutzt hat, aber es kam trotzdem zu oft zu gefährlichen Situationen. Und das müsste man dann vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren, aber seit 9 Gegentore, das ist trotzdem noch echt gut. Was mir aufgefallen ist, ist die Kaderentwicklung, besonders in dieser Saison. Denn es gab einige interessante Transfers, mit denen ich auch so jetzt nicht gerechnet hätte, die die Mannschaft nochmal verstärkt haben, insbesondere im offensiven Bereich. Spieler wie zum Beispiel ein Martin Kars oder ein Ivan Borcu haben die Mannschaft definitiv offensiv verstärkt und sind wertvolle Ergänzungen. Deswegen, da bin ich auch mal gespannt, wie die sich weiterentwickeln und ob es offensiv dann so weitergeht. Auch die Teamchemie passt. Der Trainer, also nämlich Christian Tietz, hat es erfolgreich geschafft, eine starke Teamchemie aufzubauen, die sich in den konstanten Leistungen natürlich widerspiegelt. Und dies könnte auch entscheidend für ihren Erfolg in dieser Saison sein und im späteren Saisonverlauf. Und insgesamt zeigt sich der 1. FC Magdeburg für mich als ein starkes Team, das verdientermaßen auf dem 2. Tabellenplatz ist und das auf dem richtigen Weg ist, um die Saison bisher erfolgreich zu gestalten. Sie sind ein ernstzunehmender Anwärter auf die oberen Tabellenplätze, finde ich, was ja auch der 2. Tabellenplatz zeigt. Und die ungeschlagene Serie muss man jetzt natürlich abwarten, wie es nach der Länderspielpause aussieht. Aber das könnte auf jeden Fall gut für Magdeburg weiterlaufen.
Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Schreibt bitte ganz, ganz viele Kommentare unter diese Folge. Denn Domes Arbeit kann man nicht genug wertschätzen. Also er hat sehr viel Arbeit darin investiert, viel recherchiert und hat euch hoffentlich mit einigen Daten und Fakten auch ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht bei euch, was einige Teams angeht, natürlich. Zuvor das, seine Darmstädter hat er analysiert. Also, 5 Sterne für diesen Podcast, schöne liebe Kommentare und teilt es auch gerne mit euren Freunden. In dem Sinne, ich und Dome wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao, euer Tornetz.